Ja, da immer wieder die Nadel mit Zucker, da hast du noch was zum Nadel mit unterentwickeln können. Es ist so, wenn sich der Handel weinert, dann hat man Wertgesetz aufgehört. Also, wenn der Handel am internationalen Weltmarkt getätigt, dann führt das zwangsläufig dazu, dass, naja, weiß ich nicht so. Ich habe eine Anzahl Räder an, die miteinander hochentwickelt ist und dann unterentwickelt ist. Im Hochentwickelten nimmt die Produktivität ständig zu. Das führt dazu, dass für ein Gut das unterentwickelte Land einen gewissen Betrag zahlen müssen, dass es gut ständig teurer wird für das Unterentwickelte. Dass das, weiß ich nicht so. Das ist in Relation, dass das Hochentwickelte Land für das Gut immer weniger arbeiten muss und der Unterentwickelte aber immer den gleichbleibenden Betrag dafür zahlen muss. Oder es ist das, was die ständige Verschränkung der Austauschrelation bedeutet, dass man, für das Bildung in den letzten 20 Jahren immer mehr am Rohstoffen anzeigt. Das heißt, wenn sich der Handel streng nach den Marktgesetzen abbildet, dann führt das zwangsläufig zu einer Ausbeutung von ökonomischen, wie gerecht oder wie logisch oder wie natürlich das auch immer ausschauen mag. Nicht? Die Ware, die Geld oder Markt ist da alles ausdrücklich, alles gerecht. Das führt zwangsläufig durch die Auseinandergreifende Produktivitätsentwicklung zu einer Ausbeutung.
Oder der Ölschirm zu essen.
Ja, das ist dann eine Frage, wie man eine knappe Situation ausnutzt oder überhaupt erst herstellt und dann Monopolsituationen ausnutzt. Das ist wieder ein Problem. Wenn der Fall jeder einbringt, führt meiner Ansicht nach also einen Handel zwischen Entwicklung in der automatischen Ausbildung. Das heißt nicht, dass man überhaupt keinen Handel treiben darf oder hat, aber man muss halt sehr genau aufpassen, wie man da Handel und von welchen Tieren und was man den gibt und was man entwickelt.
Ich wollte ungefähr den Service auf dieser Herstellung. Aber ich sehe eben bei dem Problem auch nicht aus, über was ich am Semester bei uns ein Seminar darüber gemacht habe, aber ich sehe mich nicht aus. Zum Beispiel die Sowjetunion, die tun mich damit an, dass sie Maschinen liefern, dass sie Industrie produzieren, nicht was, ja. Aber das wird uns zurückzuführen auf eine Industriestruktur, auf eine Wirtschaftsstruktur, wo ihr das irrsinnig leicht fällt in Wirklichkeit. Wenn man die Handelsbeziehungen im Comic-Con anschaut, da sieht man, dass die Sowjetunion wesentlich leichtere Industrieprodukte liefern kann als sehr viele andere Länder. Aber trotzdem, also baut die Sowjetunion das wahnsinnig aus, also ideologisch, mit dieser Theorie des nicht-kapitalistischen Entwicklungswegs. Und ich glaube, das ist eben wirklich eine Übertreibung der eigenen Rolle bei der Entwicklung. Und außerdem, wie gesagt, zum Beispiel die Verteilung von Krediten und so weiter, die Vergabe von Krediten, die sind ja schon gebunden an Handelsverträge, zum Beispiel bei Indien und so. Und da hat es eine Auseinandersetzung, eine Polemik zwischen China und Indien gegeben. Das ist allerdings die chinesische Form der Entwicklungshilfe bei weitem unbrauchbarer für die Länder, weil die Chinesen also nur Infrastrukturprojekte finanzieren. Und ich glaube, dass sowohl die Sowjetunion als auch China de facto nicht anders können. De facto aus Großmacht und ökonomischen Interessen ankommen. Ich würde es gefährlich finden, das wollte ich nur einbringen, ich würde es gefährlich finden, zwischen politischen Interessen der Sowjetunion und Chinas einerseits und ökonomischen imperialistischen Interessen des Imperialismus andererseits einen schematischen Trennungsstrich zu ziehen. Das glaube ich einfach nicht, das gibt es nicht.
Ja, die Frage ist, was man jetzt unter Imperialismus bezeichnet, von welcher Definition man ausgeht. Wollen wir davon ausgehen, und darüber müssen wir uns jetzt einig werden, wollen wir uns von der klassisch gewordenen Definition Lenins ausgehen, so trifft es ganz eindeutig, würde ich sagen, auf die Länder der China und Sowjetunion nicht zu, dass sie also nicht zu einem Kapitalexport kommen. Dass es also hier nicht darum geht, in Billiglohnländer Kapital zu investieren, um so also die Leute auszubeuten. Das andere Phänomen, was du beschrieben hast, dass sich also ein Handel, der sich also zwangsläufig nach Marktgesetzen abwickeln muss, ganz einfach eben zwangsläufig auch eben nach den kapitalistischen Gesetzen insofern abläuft, dass er so Länder mit einer schlechteren Zahlungsbilanz sind ganz einfach schlechter dran sind, dass sich also Ungleiches eben nicht gleich beurteilen kann. Das ist aber ein anderes Phänomen. Und ich glaube, also das wäre also so schlecht, hier gleichzusetzen. Dass man also überhaupt also keinen Unterschied mehr trifft zwischen einer Ausbeutung in dem Sinne, dass ich also jetzt also Industrien in Billiglohnländer hinstelle oder eben den Handel betreibt, wie es also tatsächlich zum Beispiel so die Sowjetunion war. Oder na, China ist ja eigentlich ein schlechteres Beispiel dafür.
Ja, aber ich glaube, wir können jetzt also den Punkt nicht ganz so ausdiskutieren, weil wir jetzt uns also nicht für Nazis ist, also noch der Handel und dann steht ja auch noch der Antrag, diese Ergänzung und Änderungsvorschlag von Kollegen Moglik für die Seite 4, da und dann noch der zweite Vorschlagsantrag. Bitte aber dann zur Organisation Hansi, bitte.
Ja, zur Sowjetunion und China, ob das qualitativ dasselbe oder unterschiedlich zu USA. Ich glaube, die Art und Weise, wie jetzt diskutiert worden ist, ist nicht ganz richtig. Ich glaube, man sollte das von dem Blickpunkt diskutieren, was für Konsequenzen das für die dritte Welt hat und was für Konsequenzen das für die Befreiungsbewegung hat. Nicht, ob die Sowjetunion jetzt ökonomische oder politische Interessen hat, weil ich glaube auch, dass sie teilweise ökonomische Interessen hat, aber verglichen mit der Ökonomie der Sowjetunion spielt der Handel zur dritten Welt sicher eine ganz mindere Bedeutung. Deshalb halte ich das nicht als das wesentliche Problem. Aber wenn die Sowjetunion noch so böse Absichten hat für die Länder der dritten Welt, war das ganz einfach eine notwendige Voraussetzung für die Kämpfe in den letzten Jahren. In Vietnam, in Angola und in anderen Ländern hätte es sicherlich nicht zu Siegen geführt, wenn die Sowjetunion das nicht unterstützte. Ich stimme auch mit dir überein, dass die Sowjetunion das halbherzig unterstützt hat, dass die versucht hat, ihre Interessen da einzubringen, das unterstützen, aber das ist egal, dass meiner Meinung nach in der Situation ganz einfach ohne die Unterstützung der Sowjetunion das nicht möglich gewesen ist. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt der Einheit, weil wir können uns ja nicht danach orientieren, was die Absichten der Politik der Sowjetunion sind, sondern was die Konsequenzen der Politik der Sowjetunion für die Länder der dritten Welt sind. Und es sind trotz aller noch so böser Absichten unter den gegebenen Verhältnissen wahrscheinlich Fortschritte. Natürlich muss man differenzieren nach Erdteil. Was sich im Nahen Osten wird, das eine andere Funktion hat als in Asien oder in anderen Ländern. Und dann zu diesen Produktivitätsdiskussionen, weil wenn dann einen kurzen Satz sagen, wenn ich ganz sicher das nicht ein, vielleicht hat das ökonomisch hin, aber das heißt, die Sowjetunion beutet diese Länder weniger aus als Amerika, weil es eine niedere Produktivität hat. Ich durchschaue das nicht ganz. Das heißt, man soll nichts sagen. Naja, du sagst, je höher die Produktivität ist, desto ungünstiger sind dann die Austauschverhältnisse. Die Sowjetunion hat ja relativ schlechte Produktivität verglichen mit den imperialistischen Ländern, das heißt, sie beutet weniger aus, wenn sie sich an dieselben Preiskategorien halt wie die westlichen Länder.
Kann man dann zu dem Thema die Rednerliste abschließen, weil der Jolt und der Franz drankommen und der wird dann also weitergehen?
Ich wollte auch noch sagen, versuchen wir noch Erdteil zu
schicken. Hat kein Rauchverbot. Das ist später gekommen.
Franz, du bist noch von vorne.
Nein, ich habe gesagt, ich bin nur dafür, dass es differenziert ist auf Erdteil und
Gibt es da Stellungnahmen zu den Änderungsvorschlag von Genossen Moglik?
Ja.
Zur Seite 4. Jolt.
Nein, für sich ist recht gut, dass der Genosse Moglik sich die von den Gästen schon in Diskussion gemachten Vorschläge richtig eingebracht hat. Andererseits hab ich geglaubt, dass wir uns gestern geeinigt hätten in der Diskussion und dem Berichterstatter, dem Genossen Hummel, den Auftrag gegeben haben, dass er sozusagen in seinem Bericht bereits Formulierungen aufbringt. Wenn das geschehen ist, ich bin zu spät gekommen, ist nicht der Fall. Hat er keine Formulierungen gebracht. Ja, wenn er keine gebracht hat, dann muss man das wohl als Grundlage nehmen und muss man noch einmal diskutieren, ob das wirklich dem entspricht, was wir dort gemeinsam nicht beschlossen haben gestern, dass es Konsens entspricht. Jetzt habe ich den Text und das muss man sich jetzt genauer anschauen. Also ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es nicht aus heiterem Himmel kommt. Diese Vorschläge von Genossen wurden gestern schon gemacht worden, mündlich. Und wir haben uns eigentlich im Prinzip geeinigt, aber allerdings, ob das jetzt genau dem entspricht, das weiß ich nicht. Muss mir das anschauen.
Ja, bitte. Ich halte diese Formulierung prinzipiell für richtig.
Das Satz ein bisschen ruhiger.
Ich glaube, es ist das erste Mal in einem Dokument der FPD, der bewaffnete bekannt, in diesem Fall gegen den Faschismus, das ist die unterschiedliche Abwehr, ausgesprochen wird. Ich glaube, es gibt kein Problem. Die kennen sie alle, die kennen sie ziemlich genau. Ich glaube, das ist der Fall. Aber diese Formulierung, die ich eingebracht habe, an die Stelle der begrenzten, nur gegen den Faschismus gerichteten Demonstration, meine Formulierung war, ich muss sich erinnern werden, dass man diese bewaffnete Aktion gestützt auf die revolutionäre Massenaktion verstürzter Bourgeoisie in der Herrschaft formulieren muss. Wie ist denn der klassische Marxismus? Nun, das wurde abgelehnt. Oder einstimmig abgelehnt. Nun, ich habe hier eine neue Formulierung, indem ich die Formulierung aufgreife, die im Dokument ist, nämlich mit einigen kleinen Kürzungen. Die wirtschaftliche Unterstützung reaktionärer Bewegungen in der dritten Welt ist die Vorantreibung der Bewegung des Imperialismus und Kapitalismus. Ich habe dafür den Vater drei Worte verbucht. Die hier dominierende Form des Massenkampfes, das ist neu formuliert, als letztes Mittel steht im Dokument, den bewaffneten Aufstand, da steht alles im Dokument, zur Beseitigung oder Abwehr faschistischer Diktaturen, alles im Dokument, und das habe ich jetzt eingefügt, um zur Sprache putschistischer Aktionen der Bourgeoisie ein. Warum? Es ist halt die weniger die Gefahr in Europa, dass der Faschismus wieder sein Haupt erhebt. Da müssen eine ganze Reihe von Niederlagen kommen, die Gott sei Dank noch nicht raus sind, die kommen werden, hoffen wir. Aber eins ist möglich, und das ist da alle, dass die Bourgeoisie der Wunsch haben, das ist sehr leicht, auch wenn die Kapelle der Regierung sitzt und wenn sie in der Regierung ihren Einfluss ausübt. Das Militär hat sich die Demokristiane, haben sich die Polizei und die Armee gesucht. Nicht zufällig. Also die innere Welt sind da, haben die Christiane und natürlich die Armee. Weil das Waffen sind der Bourgeoisie, die sie morgen, wenn also die italienische Arbeiterklasse versuchen sollte, zur Macht zu greifen, in die Gewalt zu greifen, ganz gut einsetzen, wie natürlich gestört von NATO und so weiter. Jetzt habe ich hier eingefügt, dass diese Aktion, die also im Dokument angeschnitten wird, die Waffen der Aufstand zur Beseitigung und so weiter, auch zur Zerschlagung putschistischer Aktionen verwendet wurden. Denken Sie zurück, wir haben uns jetzt erinnert, was war der Kapp-Putsch in Deutschland 1920? Das ist die Invitation. Der Kapp-Putsch war der erste Versuch der deutschen Bourgeoisie, der Kaufmarsch militärischer Mittel, die Alterkasse niederzuwerfen. Kapp-Putsch-Invitation. Im Instrument der Bourgeoisie hat versucht, durch den Putsch, militärischen Putsch, ein Regime aufzurichten, das so was geht natürlich grundlegend die Alterkasse. Die Organisationen das ist die ganze Einführung, die ich da hier mache, indem ich den Text ja zwar akzeptiere, diese Form, wenn ich den ersten Vorschlag zurückziehe, und vorschlage, dass diese Ersetzung, das war eine russistische Aktion für die Jusie, eingeführt wird. Wie nimmt es prinzipiell das?
Zum Teil wäre ich mit dieser Formulierung einverstanden. Ich möchte aber das nicht vollkommen übernehmen, Und zwar glaube ich, dass hier in dieser Formulierung, wie das von Genossen Mundlich vorgeschlagen wird, eine Schematisierung stattfindet, wenn wir sagen, hier dominierende Form des Massenkampfes. Wir haben so Absichtsgeschichten, hier sind die Formen der Kämpfe notwendig anders. Das meint etwas, dass hier die Bedingungen auch anders sind für die Kämpfe. Also ich würde hier folgenden Vermittlungsvorschlag machen, dass man den ursprünglichen Text und den Vorschlag von Mundlich folgendermaßen vergleicht. Hier sind die Formen der Kämpfe notwendig anders. Sie schließen in ihrer Vielfalt den bewaffneten Aufstand nur als letztes Mittel zur Beseitigung oder Abwehr faschistischer Diktaturen und zum Zerschlagen faschistischer Aktionen der Bourgeoisie ein. Hier sind die Formen der Kämpfe notwendig anders. Sie schließen in ihrer Vielfalt den bewaffneten Aufstand nur als letztes Mittel zur Beseitigung oder Abwehr faschistischer Diktaturen und zerschlagen faschistischer Aktionen der Bourgeoisie ein.
Ich bin gegen diese Ausweitung, also putschistische Aktionen der Bourgeoisie. Für mich ist das eine putschistische Aktion der Bourgeoisie Ausdruck des Faschismus. Und bitte, wenn das also wirklich geht, dann zeigt man an, Putsch der Bourgeoisie, der nicht faschistisch. Was soll denn das? Was ist denn faschistisch? Was gibt diese Unterschiede? Ich glaube, das genügt wirklich, wo ich komme.
Ich habe schon seit 40 Jahren gekannt, was der Faschismus ist.
Das ist gut, der Faschismus ist eine Massenbewegung.
Das ist ein Schlag der Arbeiterbewegung. Die Unterdrückung.
Wir brauchen den Unterschied. Meines Erachtens, glaube ich, brauchen wir in unserem Material nicht den Unterschied zu machen, dass wir also sprechen vom Putsch der Bourgeoisie, der nicht faschistisch sein. Weil das kommt ja dann aus. Also das ist Putsch spielt der Bourgeoisie, die nicht faschistisch sein. Und ich halte es für politisch und dafür. Für euch, ja, für den Vorschlag, dass man sie beschränkt in der Form, also auch der faschistischen Diktatur.
Kann man da jetzt irgendeine Einigung oder muss man das abstimmen?
Abstimmen zahlen oder sowas?
Ja, ich muss eh, jetzt möchte ich einmal den einen anderen und tun wir dann die anderen. Also wer ist jetzt für die Formulierung, die der Joel vorhin gebracht hat?
Das musst du den Sinterbomben zurück. Du ziehst zurück zu meinem Vorschlag.
Also bitte.
Meine Formulierung lautet, und wenn ich jetzt an Bord bin, darf ich Folgendes sagen. In einem Punkt hat der Genosse Mundlich recht, obwohl der Schani methodisch wahrscheinlich das Gleiche meint, ist es so, dass es ideologisch und in der Theorie tatsächlich falsch ist, Faschisten putschistische Aktion von Militärs oder von Desperados oder von Teilen der kleinen Bourgeoisie, es können auch isolierte Faschisten sein, gleich mit Faschismus im herkömmlichen Sinn, wie das in der Geschichte präsentiert wird in Italien und in Deutschland, gleichzusetzen. Das ist ein Unterschied. In dem Sinn ist auch Chile kein faschistisches Regime. Es war Anfang, es hat so ausgeschaut, dass zum Beispiel die Chile unter sich auf eine Preise kleine bürgerliche Masse wird stützen können. Durch ihre völlig wahnwitzige Wirtschaftspolitik ist sie jeglicher Massenmarkt beraubt und ist heute eine terroristische Militärjunta. Aber keineswegs ein faschistisches Regime à la Mussolini oder Hitler. Davon kann keine Rede sein. Und so kann also tatsächlich können abenteuerliche putschistische Versuche, oder zum Beispiel die griechische Junta überhaupt fast keine Massenmarkt gehabt, hat sich aber auf bestimmte Preise gestützt, CIA und so weiter, das wissen wir. Ich bin der Meinung, also, dass man ruhig diese Ergänzung lassen sollte, die also hier sehr korrekt von Genossen Mundlich eingebracht wurde. Und mein Vorschlag lautet jetzt noch einmal, das ist eine Zusammensetzung aus dem alten Text und aus dem Vorschlag von Genossen Mundlich. Hier sind die Formen der Kämpfe notwendig anders. Sie schließen in ihrer Vielfalt den bewaffneten Aufstand nur als letztes Mittel zur Beseitigung oder Abwehr faschistischer Diktaturen und Zerschlagung putschistischer Aktionen der Bourgeoisie ein.
Bitte, wer ist für diese Formulierung?
Gut, ist ja auch.
So ist. Und jetzt steht die anderen Änderungsvorschläge des Papiers, die also der Roman am Beginn gebraucht hat, zur Abstimmung. Also das heißt, das Ganze.
Ich habe meine Schorformulierung gebracht, aber bitte ich habe mich eher nicht. Das tut sich
eher dann behandelt auch.
Ja.
Ja, wenn
du die Leute noch schlafen und bist formuliert.
Ja, ich schlage vor, dass man, nachdem es, dass man jetzt vielleicht also gar nicht so abstimmt, nachdem also der Arbeitskreis in groben Zügen diesem Papier zugestimmt hat und gewisse Änderungen eingebracht hat, die ich also zu reparieren versucht habe, dass man dem also jetzt zur Stimmung aufschaut.
Der Antrag von Roman steht zur Abstimmung.
Nein, ich bin dagegen, weil da ist ja ein dritter Zettel von Modlik vorgelegt worden.
Der ist zurückgezogen, weil man den ganzen Absatz ausgefunden hat. Genau damit ist er zurückgezogen.
Der bezieht sich ja nicht nur auf Eurokommunismus, sondern da steht es auch, dass also der Internationalismus darin besteht, dass man mit.
Bitte lass mal Modlik reden.
Ja, lass doch mal den Hintergrund
nicht dazwischen reden, weil vielleicht habe ich etwas nicht mitgekriegt, aber da ist doch drin gestanden, dass man mit Bewegungen im Ausland, die auch politisch unsere Richtung vertreten, Kontakt aufnehmen. Also das erscheint mir äußerst wichtig. Ist das auch zurückgezogen worden?
Der Antrag, ja, gehört also meines Erachtens, ja, ich glaube, das war die einschlägige Meinung gewesen, nicht zu dem Text, ja, sondern ist an sich ein Antrag, hat eben so als Resolutionsentwurf oder so ähnlich zu betrachten.
Der andere
Ergänzungsantrag zu diesem Text, ja, der zweite, ist also hinfällig geworden, weil der ganze Absatz zu dem dieser Text, dieser Antrag gestellt worden ist, halt eben weggefallen ist.
Peter, der Geschäftsordnung.
Ja, genau. Es gibt eine Reihe von Themen, die heute im Rahmen der Diskussion und gestern auch im Plenum über die Eigenheitsarbeitskraft gefallen sind, die alle sehr interessant zum Ausdiskutieren wären. Ich bin aber der Meinung, da wir eigentlich eine sehr zurückziehende und entscheidende Arbeitskraft vor uns haben, wäre es nicht möglich, dass Genossen über diese Themen diskutieren wollen, dass das heute einmal modern in der FDG angesetzt wird. Das ist leider, weil es eigentlich meiner Meinung nach zwar sehr interessante Fragen sind, aber auch am Bundestag ist es natürlich auch.
Ja, ich bin auch der Meinung und ich glaube, dass man die Punkte 1 bis 3 mit den Änderungsvorschlägen am Block abstimmen kann. Ich habe aber trotzdem noch ein Unbehagen, dass ich wieder mal artikulieren wird. Wir haben uns zwar jetzt geeinigt, wann wir zu den Waffen greifen, aber wir haben in dem ganzen Papier und auch in der Diskussion kaum jemals begonnen gemeinsam zu diskutieren, was für einen Stellenwert Internationalismus für uns hat, was für einen Stellenwert internationale Kampagnen für uns haben, unter welchen Gesichtspunkten wir internationale Kampagnen in Österreich für sinnvoll halten und was für ein Stellenwert. Und insofern sind Elemente vom Antrag von Franz sehr wichtig zu diskutieren. Internationale Zusammenarbeit auf der Ebene von verschiedenen Organisationen hat für uns. Es hat einige Male schon Diskussionen bei uns gegeben. Ich halte von diesem Punkt internationale Zusammenarbeit mit Organisationen, die uns nahestehen, für einigermaßen geklärt, wo wir so in etwa versucht haben zu erklären, dass das für uns eine wichtige Frage ist, dass für uns aber eine organisatorische Verknüpfung im Sinn von irgendeiner festen internationalen Bewegung momentan nicht in Frage kommt, weil die österreichischen Bedingungen kaum berücksichtigt werden können, weil der Stand unserer Organisation dem kaum entspricht und weil die Kontakte und die politische Diskussion von verschiedenen Erfahrungsebenen und verschiedenen Situationen des Klassenkampfes momentan ausgeht. Nichtsdestoweniger, glaube ich, ist es sehr notwendig, darauf hinzuweisen, dass anhand von bestimmten Fragestellungen die internationale Zusammenarbeit von uns wirklich ausgewertet werden muss. Nur besteht halt die akute Gefahr, dass das wieder mal ein Appell bleibt, der kaum Konsequenzen hat. Was mir auch notwendig erscheint, noch auszuarbeiten, ist, also, nachdem dieser Punkt 4 jetzt, soweit ich das verstanden habe, abgelehnt worden ist oder zurückgestellt worden ist, der Einfluss der internationalen Entwicklung auf den mitteleuropäischen Raum oder auf Europa, da erscheint es mir also inhaltlich nicht genügend und auch nur einen Aspekt betonen, dass auf Österreich insofern, dass die sozialdemokratische Regierung irgendwelche halbherzigen Reformmaßnahmen und irgendwelche fortschrittlichen Länder anerkannt hat. Ich glaube, man müsste untersuchen, und das ist schon oft diskutiert worden, ist leider nicht berücksichtigt worden, die veränderte Rolle, die die Sozialdemokratie, vor allem die mitteleuropäische Sozialdemokratie, im europäischen Raum spielt, also was sich niedergeschlagen hat bei Portugal, was sich niederschlägt bei Spanien etc. Diese politische Rolle, die vor allem die deutsche Sozialdemokratie, aber auch mit ihr die österreichische Sozialdemokratie spielt, ist von uns noch kaum irgendwie behandelt und aufgearbeitet worden. Dann glaube ich, dass es sinnvoll ist, für einen Einstieg in die Diskussion, also nicht nur zu sagen, die Diskussion über die lateineuropäische Entwicklung muss fortgeführt werden, auch in diesem Papier, so praktisch dieser Ausbau des Punktes 4 auszubauen, ein Versuch einer Zusammenfassung, welche qualitativ neuen Elemente durch die südeuropäische Entwicklung sich für uns stellen. Das heißt, nicht so sehr der Versuch jetzt einer Beurteilung, das ist sicher noch eine wesentlich längerfristigere Frage und außerdem halte ich die für uns nicht so wichtig, ob wir jetzt der Meinung sind, die KPI geht den richtigen Kurs oder nicht ganz den richtigen Kurs. Das ist also für unsere konkrete Politik nicht die relevante Frage, was für unsere Politik schon relevant sein kann, ist ein Versuch einer Beschäftigung der neuen Elemente, etwa der Kritik des Reformismus, die in Italien aufgetaucht sind, ein Versuch der Auseinandersetzung mit neuen Elementen über die Einschätzung des bürgerlichen Staates etc. etc., die also die lateinoeuropäische Entwicklung mit sich gebracht hat, dass man versucht, diese Elemente aufzuzeigen, aufzuarbeiten und zur Diskussion zu stellen, das halte ich für wesentlich relevanter oder auch Bündnispolitik als neue Art von Fragestellung für wesentlich relevanter, als jetzt darüber abzustimmen, ob wir der KPI mitteilen, dass ihr letzter Schritt falsch ist oder nicht. Ja, ich möchte das als Antrag stellen, dass also dieser Punkt 4 von einer Arbeitsgruppe in diesen drei Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, dann ausgearbeitet wird als längerfristige Diskussionsunterlage, nicht mit dem Anspruch, jetzt Stellungnahme der Organisation zu sein, sondern Diskussionsunterlage für die weitere Arbeit.
Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, jetzt schon von irgendeinem Genossen zu sagen, was eine Arbeitsgruppe zu machen hat. Es ist vollkommen lächerlich und eine meiner Meinung nach eine ganz bewusste Einengung der Perspektive eines solchen Arbeitskreises. Und wenn jemand das hier sich anmaßt, hier vorzuschreiben, was so ein Arbeitskreis zu machen hat, so scheint er bereits im Besitz der Wahrheit zu sein und im Besitz der Erkenntnis, was eigentlich wichtig ist und relevant ist um diesen Problemkreis. Also ich möchte ganz vehement gegen diesen Antrag votieren und bin der Meinung, dass so ein Arbeitskreis endlich aufführen soll, um den heißen Brei herumzureden. Wir müssen, wenn wir uns mit der Problematik beschäftigen, müssen wir verschiedenste Fragen aufgreifen, auch jene Fragen, die der Kurt vorgeschlagen hat. Aber es wird ganz bestimmt auch Fragestellungen geben, die über diese drei von ihm genannten Punkte hinausgehen. Und wir werden uns natürlich nicht zurückhalten lassen, dass wir auch über diese Punkte hinausgehen. Erstens. Zweitens, dass das Papier betrifft, bin ich der Meinung, dass wir über Internationalismus und über den Stellenwert des Internationalismus seit Jahren diskutieren, aber nicht nur diskutieren, sondern auch eine gewisse Praxis entwickelt haben. Erstens ist es im Papier, und zwar ganz konkret aufgrund einer meiner Meinung nach recht naiv klingenden, aber sicher berechtigten Anfrage in Lachenburg bei der Wochenendtagung, wozu braucht man überhaupt Internationalismus? Ich kann mich ganz genau erinnern, haben wir uns also jetzt die Mühe gemacht und ich schlage vor, dass man das jedes Mal, wenn man irgendein Papier ausarbeitet, immer bei A und B und C anzufangen und nicht irgendwie in der Mitte bei D.
das ABC abzuhandeln, sondern man muss es halt machen. Wir haben das auch in diesem Papier gemacht, haben das ganz brav gemacht. Was ist Internationalismus? Welchen Stellenwert hat es? Wir haben natürlich nicht auch ausgeführt, welchen Stellenwert jetzt genau die Vietnam-Kampagne, die hat die ganz bestimmt eine weitaus größere Bedeutung auf der ganzen Welt, aber auch in Westeuropa gehabt hat, als etwa die Portugal-Kampagne. Aber auch die Portugal-Kampagne war so lange interessant, solange bestimmte Informationen zu vermitteln waren, solange bestimmte Entwicklungen in Portugal gewisse Hoffnungen als berechtigt erscheinen lassen haben, solange war das wichtig. Aber es lag natürlich außerhalb unseres unmittelbaren Einflussbereiches. Es ist so, dass wir in all diesen internationalen Problemen, und sei es geografisch so unmittelbar gelegen wie die Tschechoslowakei oder Polen, sind wir gewissermaßen zu bestimmten Reaktionen gezwungen. Das heißt, wir sind außerstande, dass wir tatsächlich aktiv irgendetwas vorausplanen können und irgendetwas machen können. Aber ich meine, das ist nicht anders als sonst in unserer gesamten anderen Aktivität. Die Slowenien-Kampagne ist ja weiß dort nicht von uns erfunden worden, nicht von uns initiiert worden. Wir beteiligen uns daran. Die ganze Problematik hat sich objektiv ergeben, wurde von einer bestimmten falschen Regierungspolitik dann bis zu einer gewissen Dramatik gesteigert. Die hat es gegen Aktionen gegeben und wir beteiligen uns daran. Ich meine, ich weiß nicht, was es soll. Ich bin schon müde, ununterbrochen seit Jahren. Bei jeder Tagung taucht dann die Frage auf, ja wozu, wir müssen eigentlich bestimmen, wozu wir den Internationalismus brauchen. Wir machen